Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Bayerischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hast Folge 26 vom 25. November 2025. Mein Name ist Dennis Schmidt. Ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der WLZ Lokalredaktion in Korbach. In dieser Folge habe ich Themen für dich, unter anderem, worum es sich beim Streit ums Urlaubsquartier am Edersee dreht, wie KI Bäckern und Touristikern helfen kann und wohin 150.000 Euro aus Wiesbaden in den Landkreis fließen. Beim Thema im Fokus befassen wir uns heute mal mit den Green Trails. Die waren Thema nämlich im Kreistag. Ich habe mal alle Daten und Fakten und Pros und Kontras zusammengetragen. Und ja, es gibt noch gute Nachrichten. Eine habe ich diesmal für dich und die kommt als süße Geste aus der Imkerei. Los geht's. Wir blicken aber erstmal zurück in die Woche. Was war los? Was hat Waldeck bewegt? Und was waren die wichtigen Themen? Der erste Blick geht nach Arolsen. Der TuS Bad Arolsen, der hat nämlich sein neues Clubheim im inklusiven Sportzentrum in Betrieb genommen. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend, die mit 6 Monaten Verspätung stattfand, zogen die Sportler eine positive Bilanz. Abriss und Neubau sowie die Umgestaltung des alten Hartplatzes zu einem modernen Kunstrasenplatz hatten den Verein 2 Jahre lang zu Improvisationen gezwungen. Nun sieht es danach aus, als könnten die Sportler im neuen Jahr richtig durchstarten. Der Verein erlebt einen großen Aufschwung. Die Mitgliederzahl stieg im vergangenen Jahr um 61 auf 561 mit 250 aktiven Fußballern im Spielbetrieb. Die erste Mannschaft kämpfte sich nach dem Abstieg in die Kreisliga B auf den 2. Platz vor. Mit der Gründung der ersten inklusiven Fußballmannschaft gewann der TuS seit Mitte August 20 bis 30 neue Mitglieder mit Handicap. Der neue Clubraum wurde offiziell zum Karl-Schütz-Saal gewidmet, benannt nach dem verstorbenen langjährigen Förderer. Hessens Kultusminister Armin Schwarz überreichte zudem noch einen Zuschussbescheid über 1.000 Euro aus Lottomitteln. Schuri und Helau in Mandern. Der Manderner Karnevalsclub hat in die Session gestartet, 25/26. Bei der Proklamation im vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus wurden Prinz Michael I. aus Trier und Prinzessin Julie II. Aus Vega als neues Regentenpaar vorgestellt. MCC-Präsidentin Lisa Seibel betonte, Karneval sei mehr als Kostüme und Kamelle, sondern Gemeinschaft und Lebensfreude pur. Besonders dankte sie den Kindern und Jugendlichen des Vereins, die das Herzstück bildeten. Mehr als 80 Tänzerinnen der verschiedenen Garden brachten das Publikum zum Schwärmen. Keine durfte ohne Zugabe die Bühne verlassen. Höhepunkt war die Rückkehr eines Einzelmariechens nach 20 Jahren Pause. Laura Ehl begeisterte akrobatisch mit Anmut und Grazie. Stürmischer Applaus war ihr Lohn. Auch die Prinzengarde der befreundeten Volkmaser Karnevalsgesellschaft zeigte ihren neuen Showtanz. Gestartet wird die Session übrigens um 11.11 Uhr mit der traditionellen Rathausstürmung, dann unterstützt von den Edertaler Musikanten. Nur mit dem Rambock gelang es die Machtübernahme und Stadtrat Michael Maiweg, der kapitulierte, übergab dann den Schlüssel, aber er sagte auch, die Stadtkasse, die sei leer. In Korbach hat eine Verhandlung vom Amtsgericht stattgefunden und ein 35-Jähriger aus dem Landkreis, der muss sich jetzt in psychologische Behandlung begeben. Das Korbacher Schöffengericht stellte vergangene Woche nach rund 2,5 Stunden Verhandlung das Verfahren wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Brandstiftung gegen diese Auflage ein. Der Mann, der inzwischen im Wildunger Raum lebt, hatte die Vorwürfe im Grunde zugegeben. Wegen seines steten Drogenkonsums konnte er sich an viele Details der Vorgänge von vor 2,5 Jahren aber nicht mehr erinnern. Binnen 6 Monaten muss er nun eine Therapie beginnen, die sein grundlegendes Problem angeht, eine posttraumatische Belastungsstörung. Im Juni 2023 war es zwischen ihm und seiner damaligen Ehefrau zum Streit gekommen. Als sie androhte auszuziehen, übergoss er das gemeinsame Auto mit Benzin und zündete es an. Momente später versuchte er bereits, den Brand mit bloßen Händen zu löschen. Die Feuerwehr musste aber ausrücken und der Mann hatte 1,3 Promille Alkohol im Blut und große Mengen Schmerzmittel genommen. Der Psychiater Hanno de Convenon betonte, eine stationäre Behandlung in einer Suchtklinik ergebe keinen Sinn. Das tiefer liegende Trauma müsse zuerst behandelt werden. In Korbach im Kino, da sind mit einem Großaufgebot die Feuerwehren Rena, Lellbach und Lengefeld angerückt, aber sie haben nur eine anspruchsvolle Alarmübung gemacht. Angenommen wurde ein ausgedehnter Brand im Gebäude, in dem sich nach Übungslage dann 8 Personen aufhielten, die sich nicht mehr selbstständig in Sicherheit bringen konnten. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war das Kino bereits vollständig verraucht. Unter schwerem Atemschutz drangen mehrere Trupps ins Innere vor, um die Vermissten zu suchen und zu retten. Aufgrund der hohen Zahl an eingesetzten Atemschutzgeräteträgern wurde die Feuerwehr Nordenbeck nachalarmiert, um weitere Kräfte für den Innenangriff bereitzustellen. Trotz der anspruchsvollen Bedingungen konnten alle 8 Personen aus dem stark verqualmten Gebäude gerettet werden. Die stellvertretenden Stadtbrandinspektoren Sascha Franken und Arno Zenke lobten die professionelle Arbeit der Einsatzkräfte. Die Übung hat gezeigt, dass die Wehren im Ernstfall schnell und effektiv miteinander arbeiten. Besonderer Dank galt der ausrichtenden Wehr aus Rena und Kinobetreiber Jörg Wahab, der das Gebäude für die realitätsnahe Übung zur Verfügung gestellt hatte. In Edertal, die Gemeindevertretung hat sich getroffen und sie hat den Bebauungsplan für das neue Urlaubsquartier am Edersee mit großer Mehrheit bei 7 Gegenstimmen verabschiedet. Damit ist der Weg frei für das umstrittene Ferienhausgebiet auf einem 3,2 Hektar großen Gelände oberhalb des bestehenden Tiny House Ferienresorts. Die Planungen umfassen auch mehrstöckige Häuser. Das Gebiet gehört zusammen mit dem geplanten Chaletdorf und dem Abenteuergolfplatz zu einer Fläche, die Edertal schon vor 30 Jahren für Fremdenverkehr vorgesehen hatte. Die Regionalversammlung hatte Anfang November die notwendige Erlaubnis erteilt, den Regionalplan zu ändern, der hier bislang landwirtschaftliche Nutzung vorsah. Die Fraktion Wir, Edertaler und die Grünen, die lehnen das Projekt ab. Sie kritisieren die Dimensionen der Gebäude, die das Landschaftsbild schädigen würden, und sie bezweifeln die Grundannahme rückläufiger Bettenzahlen bei wachsender Nachfrage. Auch Verkehrsfragen und Unklarheiten über Übernachtungskapazitäten bewegten die Gegner. Christian Witte von den Freien Wählern hielt dagegen. Alle Fragen seien mehrfach geklärt, alle Fakten lägen auf dem Tisch. Den Gegnern gehe es jetzt nicht mehr um Klärung, sondern um Verzögerung. In Willingen, da ist es spannend. 365 Probeschwimmerinnen und Probeschwimmer sind am Montag ins neue Lagunenbad eingefallen und haben es einem Belastungstest unterzogen. Während im Hintergrund noch gestrichen, gefliest und montiert wurde, stiegen die Teilnehmer nacheinander in die Becken. Der Test ist vorgeschrieben, bevor ein Schwimmbad in Betrieb gehen darf. Durch ganz normalen Badebetrieb, Bewegung, Haare und natürliche Einträge sollen Pumpen, Filter und Wasseraufbereitung geprüft werden. Nur wenn die Technik den Test übersteht und die späteren Laborwerte stabil sind, kann das Bad noch in diesem Jahr öffnen. Jede Gruppe erhielt eine kurze Einweisung und wurde vom Bademeistern dann in die jeweiligen Becken begleitet. Bürgermeister Thomas Trachte dankte den freiwilligen Teilnehmern, die diesen wichtigen Schritt möglich machten. Norbert Lopatta, Leiter des Tourismus- und Kurbetriebs Willingen, berichtete, der Test sei positiv verlaufen. Die Technik habe einwandfrei funktioniert. Die Ergebnisse der Laboruntersuchung werden in 2 bis 3 Tagen vorliegen und Trachte zeigte sich zuversichtlich, dass das Bad noch vor Weihnachten öffnen kann. Als mögliches Datum steht der 17. Dezember im Raum, allerdings könne es bei unvorhergesehenen Problemen zu einer kurzfristigen Verschiebung kommen. Wir schauen mal. Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Korbach, da sammelte am Samstag gegen 17 Uhr eine Frau mit einer Liste in der Hand Spenden. Und ein 44-jähriger Föhler wurde misstrauisch, als die Dame von einem Mann Geld einkassierte. Er ging auf sie zu, sie sah ausländisch aus und hatte einen Zettel mit der Aufschrift taubstumm bei sich, tat so, als könne sie nicht sprechen. Als der Föhler nach einem Spendenausweis fragte, drehte sie sich um und ging. Nachdem er sagte, er werde dies der Polizei melden, lief die Dame schnell zu einem Auto, einem silbernen Audi Kombi mit ausländischem Kennzeichen und fuhr mit einem Mann am Steuer vom Parkplatz. Kriminalhauptkommissar der Gerichte bestätigte, dass die Meldung bei der Polizei angegangen sei. Die sofortigen Vorhandungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen des Audis oder verdächtiger Personen. Es bestehe aber der Verdacht, dass die Frau und ihr Begleiter betrügerisch Spenden gesammelt hätten. Die Polizei nimmt weitere Hinweise unter 05631 9710 entgegen. Richter wies darauf hin, dass das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen Auskünfte zu Spendenorganisationen gebe und ausführliche Informationen auf der Internetseite biete. Und du weißt, das steht dann in den Shownotes. Die Walligsche Domanialverwaltung hat für 2024 einen Überschuss von ungefähr 608.000 Euro erzielt. Leiter Henrik Block präsentierte die Zahlen bei einem Pressetermin. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das Ergebnis einen Rückgang um rund 1,36 Millionen Euro. Die Domanialverwaltung besitzt und verwaltet rund 19.000 Hektar Wald sowie zahlreiche Immobilien und Kulturdenkmäler im Landkreis, darunter die Schlösser in Waldeck und Bad Arolsen. Landrat Jürgen van der Horst betonte, dass Trockenheit, Stürme und der Borkenkäfer die Waldlandschaft stark verändert hätten. Die Aufgabe sei nun, den Wald klimaresistenter zu machen. Der Holzverkauf, bislang eine der wichtigsten Einnahmequellen, brachte 2024 knapp 7 Millionen Euro ein, rund 837.000 Euro weniger als im Vorjahr. Block erklärte, es komme auch nichts mehr nach, da neue Rücklagen auf absehbare Zeit nicht nachwachsen würden. Die Domanialverwaltung müsse sich breiter aufstellen. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Flächen für erneuerbare Energien würden immer wichtiger. Van der Horst warnte vor den nächsten Jahren, die Einnahmen aus dem Wald würden weiter zurückgehen. Mehrere Projekte zur Windkraft, Photovoltaik und Batteriespeicher befinden sich aber in Vorbereitung und in Vöhl soll zudem ein Friedwald entstehen. In Volkmarsen, da ging es jetzt mal um bodenschonende Bearbeitung von Zwischenfrüchten auf Äckern. Bei einer landwirtschaftlichen Fortbildungsveranstaltung des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen nämlich, auf einer Fläche des Volkmarser Landwirts Andreas Till. Auf einer Demonstrationsfläche waren vor der Getreideernte im Sommer von Flugdrohnen 11 verschiedene Mischungen von Zwischenfrüchten ausgebracht worden. Im Herbst nahmen rund 30 interessierte Landwirte aus Nordwaldeck das Anwachsergebnis in Augenschein. Dabei ging es um alle relevanten Vor- und Nachteile des Zwischenfruchtanbaus für die Durchwurzelung des Bodens und die Menge der gespeicherten Nährstoffe. Ein zentrales Thema war die Vermeidung von Erosion, besonders an Handflächen bei Sommergewittern. Der Bodenkundler Andreas Rode vom Institut Iglo in Göttingen zeigte anhand von Bodenquerschnitten, wie wertvolle obere Humusschichten von höher gelegenen Flächen weggeschwemmt werden. LLH-Pflanzenbauberater Rainer Eben warb dafür, die Samenmischung etwa 2 Wochen vor der Getreideernte per Drohne auszubringen. Die Zwischenfrucht durchzieht den Boden mit Feinwurzeln und reichert ihn mit Luftstickstoff an. Realistisch sind so 150 Kilo pro Hektar. Diese Düngermenge muss der Bauer nicht auf andere Weise aufbringen. Vorgeführt wurde zudem der Prototyp einer Kettenscheibenegge. Willingen-Welleringhausen. Die Kinder und Jugendlichen der Upländer Jugendfeuerwehren, die haben im Naturschutzgebiet Grotenberg eine Pflegeaktion durchgeführt. Die Maßnahme wurde vom Naturpark Diemelsee und der Biologischen Station Hochsauerlandkreis organisiert. Unterstützt wurden die jungen Helfer von Pia Hessen-Edenfeld vom Forstamt Frankenberg Vöhl, von Jessica Sachse vom Nabu Edertal und von Ortsvorsteher Karl Briel, der kurzfristig mit seinem Trecker anrückte. Das Naturschutzgebiet bietet seltenen Arten wie der Heuschrecke Warzenbeißer und der Heidenelke einen Lebensraum. Um diesen zu erhalten, ist regelmäßig Pflege notwendig. Besonders der Schwarzdorn breitet sich durch Wurzelausläufer stark aus und überwuchert dann offene Flächen. Die Jugendlichen setzten mehrere Schwarzdornhaufen aus den Rückschnitten des vergangenen Winters neu auf und brannten sie ganz kontrolliert ab. Mit Astscheren und Abwehrstechern entfernten sie zahlreiche Ausläufer auf den Weideflächen. Die Arbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden. Zum Abschluss stärkten sich dann noch alle mit gegrillten Wildwürstchen. In Gottelsheim, da hat die Stadt Lichtenfels den ersten Workshop zur Dorfentwicklung durchgeführt. Ziel ist es, ein Strategiepapier zu erstellen und sich für den hessischen Dorfentwicklungsplan zu bewerben. Das Planungsbüro Bioline unter Leitung von Dr. Stefanie Koch und Friedrich Heinemann organisiert das Projekt und muss den Antrag bis zum 1. Januar 2026 einreichen. Bei Genehmigung läuft die Umsetzungsphase bis 2032. Die Bürger sammelten per Smartphone Ideen zu brennenden Themen. Nahversorgung, Vereinsleben, Schulen, Arztpraxen, Kindergärten und Läden. Hinzu kommen Glasfaserversorgung, demografischer Wandel, Leerstände, ÖPNV und Energieversorgung. Die Moderatoren berichteten, dass die Bevölkerungszahl seit 1995 je nach Ortsteil um 5-25% gesunken ist. Die Anzahl der Leerstände hält sich aber in Grenzen. Die soziale Infrastruktur ist insgesamt gut. Der neue Supermarkt in Sachsenberg schließt dann zudem noch eine große Versorgungslücke. In 4 Arbeitsgruppen entwickeln die Teilnehmer jetzt konkrete Projekte zu städtebaulicher Entwicklung, Kultur, Ehrenamt und Infrastruktur. In Reinhardshausen nahmen Herdenschutzhunde eines Kita-Nachbarn Ende August erneut Kinder und deren Eltern an der städtischen Kindertagesstätte Hardekin bedrängt. 2 unbeaufsichtigt herumlaufende zentralasiatische, oft Schwakas, kamen auf eine Mutter und ihren knapp 6-jährigen Sohn zu, die gerade aus dem Auto stiegen. Einer der Hunde fuhr dem Jungen mit der Schnauze durchs Gesicht und versuchte, an sein Frühstückstäschchen zu kommen. Die Tiere verhielten sich zwar eher neugierig als aggressiv, Doch der Junge bekam mächtig Angst. Wenige Minuten zuvor waren die beiden Hunde bereits auf eine andere Mutter mit Kind zugelaufen, die ihr Kind auf den Arm nahm und ins Gebäude eilte. Der Halter ist derselbe, dessen entlaufener Hund vor 2 Jahren einen Reha-Gast auf öffentlichem Weg grundlos anfiel und schwer verletzte. Er kassierte dafür kürzlich einen Strafbefehl über etwas mehr als 600 Euro wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ordnungsamtsleiter Martin Segler bestätigte, dass ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Vorfalls vom Ende August abgeschlossen wurde. Das Amt prüfe weitere rechtliche Schritte, besonders mit Blick auf das Schutzbedürfnis der Kinder. Der Elternbeirat fordert langfristige Sicherheit und wandte sich an die Behörden. Vizelandrat Karl-Friedrich Frese verwies ans Ordnungsamt, die Hundehaltung sei bauaufsichtlich genehmigt. Wir bleiben aber beim Thema. Die Stadt arbeitet nämlich jetzt an einer Hundesteuerverordnung mit dem Ziel, durch höhere Steuern gefährliche Hunde aus der Kurstadt fernzuhalten. Aktuell gibt es 37 gefährliche Hunde in Bad Wildungen. 20 gehören zu den 11 Rassen auf der hessischen Liste. 17 weitere haben sich durch Vorfälle als gefährlich erwiesen. Ordnungsamtsleiter Martin Segler berichtete von einem Fall, bei dem ein Halter im Quellentunnel seinen American Bully nicht mehr unter Kontrolle bekam und die Polizei rufen musste. Die Verwaltung wollte zunächst nur Besitzer von Listenhunden höher besteuern. Das stieß auf Widerspruch. Dr. Philipp Mattes von den Grünen kritisierte dies als willkürlich, da für Listenhunde ohnehin Wesenstest und Sachkundeprüfungen vorgeschrieben sind. Helmut Simshäuser von der CDU forderte, stattdessen Hunde höher zu besteuern, die sich tatsächlich als gefährlich erwiesen haben. Horst Reis von den Freien Wählern, früher Polizeidiensthundeführer, schlug vor, die Prüfung alle 1 bis 2 Jahre zu wiederholen. Mark Faupel verwies auf Frankfurt, wo Halter die Steuer durch Begleithundeprüfungen senken können. Parlament und Rechtsausschuss befassen sich bald erneut mit dem Thema. In Braunau, da hat die Stadt Bad Wildungen begonnen, den nicht mehr benötigten Feuerlöschteich abzureißen und gleichzeitig den Welzebach zu renaturieren. Das Gesamtprojekt ist auf etwa 1 Jahr angelegt. Ziel ist es, die natürlichen Strukturen der Gewässer wiederherzustellen, ihre ökologische Funktion zu stärken und den Hochwasserschutz nachhaltig zu verbessern. Erster Stadtrat Hartmut Otto und Bauamtsleiterin Petra Schirmacher verschafften sich einen Überblick über die Arbeiten. Beim Rückbau wird der Kirschenbach in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Er soll wieder naturnah fließen und Lebensräume für Tiere und Pflanzen schaffen. Für die Anwohner entsteht ein kleines Naherholungsgebiet. Der Welzebach wird in Schleifen, sogenannten Mäandern, umgestaltet. Entlang des Gewässers entstehen breite Uferstreifen und Auenbereiche, die bei Hochwasser große Wassermengen aufnehmen können. Viele verrohrte Durchlässe, die für Bachbewohner unüberwindbare Hindernisse darstellen, werden beseitigt. Wo Überfahrten nötig sind, entstehen Furten oder Durchlässe, die das Wandern der Wassertiere ermöglichen. Die Firma aus Föhrl führt die Arbeiten durch. Das Projekt ist Teil des Landesprogramms 100 wilde Bäche für Hessen mit bis zu 100% Förderung. Der Bau des Wetterradarturms auf dem Büstegarten zwischen Jesberg und Bergfreiheit, der liegt voll im Kosten- und Zeitplan. Der Deutsche Wetterdienst zeigt sich zufrieden mit den Fortschritten auf der Baustelle in knapp 700 Metern Höhe. Die meisten Arbeiten sollen plangemäß bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Derzeit erfolgt der Innenausbau, die Fassadenarbeiten sind fast fertig. Die veranschlagten Baukosten von 4,3 Millionen Euro liegen im Planrahmen. Die Besucherplattform mit Außentreppe soll im späten Frühjahr oder Sommeranfang 2026 installiert werden. Auch der Umzug des Radarsystems vom bisherigen Standort Flechtdorf wird für das kommende Frühjahr anvisiert. Der Umzug ist notwendig, weil die Anlage in Diemelsee im Radius von 15 Kilometern keine weiteren Windenergieprojekte zulassen würde. Baumsleiter Benjamin Peter zeigte sich zufrieden, obwohl vor allem der Wind auf der Baustelle zum Problem wird. Als vorige Woche der Klimaschrank per Kran in den Kontrollraum gehievt werden sollte, bedurfte es gleich 3 Anläufe. Der 55 Meter hohe Turm wird als erster der 17 Bitter Radartürme des DWD eine Besucherplattform erhalten. Der nahe Kellerwaldturm wird voraussichtlich dann im Herbst 2026 zurückgebaut. Die DEXT-Fachstelle beim Landkreis Waldeck-Frankenberg, die kann fortbestehen. Hessens Innenminister Roman Poseck übergab vergangene Woche persönlich den Zustellungsbescheid über 150.000 Euro im Korbacher Kreishaus. Damit ist der Fortbestand der Fachstelle für Demokratieförderung und Extremismusprävention in den Jahren 26 bis 28 gesichert. Landrat Jürgen van der Horst, Koordinatorin Kea Brahms und Theresia Schneider nahmen den Bescheid entgegen. Die Arbeit teilt sich im Landkreis auf zwei Stellen auf. Dext kümmert sich um behördliche Angelegenheiten, das Netzwerk für Toleranz um zivilgesellschaftliche Aspekte. Brahms stellte ein Projekt vor. Sie möchte psychologische Erkenntnisse von Extremismus erforschen und prüfen, ob Argumentationstrainings gegen Hetze wirklich Einsicht bringen. Posick lobte die Aufstellung im Landkreis als engagiert, professionell und vernetzt. Er betonte, dass reaktionäre Kräfte erstarken und extreme Gefahr durch Desinformation bestehe. Rechtsextremismus sei die größte Gefahr, vor allem seit im Parlament eine Partei sitze, die sich dessen bediene. Die Stelle war 2020 eingerichtet worden, seither flossen rund 280.000 Euro aus Wiesbaden. Sie hatte zuletzt in der Kreispolitik auf der Kippe gestanden. Das Korbacher Verteilzentrum für Briefe und Pakete, das zieht um. Der neue Standort an der Wildunger Landstraße zwischen Rewe-Markt und Bahnschienen wird derzeit vorbereitet. Im Frühjahr oder Sommer 26 sollen die Hallen dann bezugsfertig sein. Damit würde eine mehr als dreijährige Zwischenstation in der Briloner Landstraße im ehemaligen Exbergmarkt enden. Pressesprecher Thomas Kutsch freut sich nach der langen Suche über den neuen Standort. Das Grundstück verläuft wie ein langgezogenes Dreieck entlang der Bahngleise. Die Zustellfahrzeuge fahren rechts rein und links wieder raus, einmal um die Hallen herum. Die technische Ausstattung soll höchsten Ansprüchen genügen. Auf die Lieferzeiten soll der Umzug zudem keine Auswirkungen haben. Im Februar 2023 waren Post und DHL aus der Poststraße in die Briloner Landstraße umgezogen. Problem? Der Bebauungsplan ließ diese Nutzung gar nicht zu. Im September 2023 stand dann fest, dass Post und DHL weichen müssen, weil die Korbacher Liste den Einzelhandel im Stadtzentrum schützen soll. Das Zentrum versorgt etwa 18.000 Haushalte in Korbach, Diemelsee und Twistetal. Pro Woche fallen ungefähr 11.000 Pakete und 85.000 Briefe an. Alle 45 Arbeitsplätze sollen zudem erhalten bleiben. In Korbach an der Alten Landesschule hat eine Podiumsdiskussion mit vier jungen Jüdinnen und Juden in der Aula stattgefunden. Und sie brachte neue Erkenntnisse darüber, wie jüdische Menschen heute in Deutschland leben. Vor allem viele Jugendliche kamen. Schulleiter Alexander Flake wies darauf hin, dass am 30. September 1937 der letzte jüdische Schüler die Alte Landesschule verlassen musste. Ein schleichender Judenhass sei in den letzten Jahren zu merken. Wir alle tragen Verantwortung dafür, das nie wieder umzusetzen, erklärte Flake. Rachel, Janek, David und Lisa Sophie, einige von ihnen ehemalige ALS-Schüler, machten dann deutlich, wer jüdischer Abstammung ist, ist nicht automatisch religiös. Einige seien in jüdischen Gemeinden aktiv und hielten sich an religiöse Regeln, andere nicht. Verantwortung, Zuhause, Vertrauen, Familie und Beziehung zu Israel wurden als zentrale Elemente genannt. David besucht Israel einmal im Jahr. Es sei für ihn ein möglicher Rückzugsort, sollte es hier mal eng werden. Zur Frage nach Antisemitismus berichteten sie, wenn die Kippa öffentlich getragen wird, gibt es Erfahrungen damit. Schulen, Synagogen und Veranstaltungen stehen häufig unter Polizeischutz. Alle zeigten sich beeindruckt von den vielen Aktionen an der ALS zur Geschichte und zu jüdischem Leben. Die Veranstaltung endete dann mit einem Kanon in Hebräisch. In Edertal-Hempfurt sind rund 100 Arbeitgeber aus der Region im Restaurant Zündstoff zusammengekommen zum Arbeitsmarktgespräch der Agentur für Arbeit. Im Mittelpunkt stand das Thema künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Professor Dr. Elisabeth Heinemann, Informatikerin und Wissenskabarettistin, zeigte mit einem Wählscheibentelefon den Wandel der Digitalisierung auf, vom Walkman bis zum ersten iPhone 2007. Sie betonte, dass seit dem Start von ChatGPT am 22. November 2022 KI täglich im Leben vieler Menschen präsent sei. Ihre zentrale Botschaft: KI nimmt Arbeit ab, aber nie das eigene Denken. Heinemann warnte vor typischen Problemen, wie dem unbedachten Eingeben vertraulicher Daten in Chatbots und vorgesogenannter Schatten-KI, wenn Mitarbeitende unkontrolliert KI-Systeme nutzen. Nur 27% der Deutschen würden KI-Inhalte überhaupt kontrollieren. Eindeutig zu wenig. Sie formulierte 3K-Regeln für ein KI-Management: Kreativität, Kompetenz durch Schulung der Mitarbeitenden und Kontrolle der genutzten Systeme. Trotz Hürden wie hohen Energiekosten, Bürokratie und Fachkräftemangel rief sie mittelständischen Unternehmen zu: Anfangen. Nach dem Vortrag wechselten die Arbeitgeber auf den vorweihnachtlichen Markt. Und wir bleiben beim Thema KI. Die Bäckerinnung Waldeck-Frankenberg hat sich nämlich bei ihrer Versammlung intensiv mit dem Einsatz von KI im Handwerk beschäftigt. Obermeister Michael Bienhaus machte deutlich, KI werde das Bäckerhandwerk nicht ersetzen, sondern dort unterstützen, wo es Abläufe erleichtert und Qualität sichert. Die Innung zählt derzeit 36 Mitglieder und bildet 18 Azubis aus. Christian Höhle von der Firma Setaro zeigte konkrete Anwendungen. KI-gestützte Absatzprognosen verknüpfen Wetterdaten, Wochentage und Verkaufsstatistiken für eine bessere Produktionsplanung. Bildbasierte Systeme erkennen Qualitätsabweichungen an Teigen in Echtzeit und sichern konstante Standards. Automatisierte Lagerüberwachung reduziert Engpässe und entlastet Mitarbeiter bei Routineaufgaben. Höhle erläuterte auch die neue EU-KI-Verordnung und ihre Bedeutung für Handwerksbetriebe. Weitere Themen waren die Verlagerung des Berufsschulstandorts nach Gießen ab 2026 sowie die neuen regionalen Energieagenturen, die kostenlose Beratung zur Energieeffizienz anbietet. Die Sammlung endete dann mit einer Führung durch das Barockschloss in Arolsen. Und damit nicht genug, wir bleiben nochmal bei KI, wir gehen aber nach Willingen. Kai ist da nämlich ein verlässlicher Mitarbeiter. E-Mails beantwortet er in Sekundenschnelle, am Telefon weiß er immer eine Antwort. Das einzige Manko: Kai braucht Strom und Internet, denn Kai ist eine KI, eine künstliche Intelligenz. Wie diese Technologie in der Gastronomie gewinnbringend eingesetzt werden kann, das war letzten Donnerstag Thema eines Workshops. Referent Stefan Huber stellte seine Gastrolösung Destination One vor. Eingeladen hatte die Willinger Tourismusförderung, rund 25 Vertreter der Betriebe waren gekommen. Viele Betriebe setzen das neue Werkzeug bereits ein, Texte schreiben, Bilder generieren, Chatbot auf der Internetseite. Aber der Workshop zeigte, welche Möglichkeiten unter der KI-Haube stecken. Huber bastelte mehrere Szenarien innerhalb weniger Minuten zusammen. Die traditionelle Frühstückszeitung für Hotelgäste, die nach wenig Grundarbeit per Mausklick generiert wird. Oder die Eingliederung neuer Mitarbeiter dank schnell erstellter Wissensdatenbank. Klar wurde, das Werkzeug ist mächtig und kann durch natürliche Sprache detailliert gesteuert werden. Dafür waren früher eigene Abteilungen notwendig. Nicht alle Anwesenden waren vom Einsatz überzeugt. Mir fehlt da die persönliche Begegnung, meinte eine Teilnehmerin. Für die Gemeindeverwaltung galt der Workshop so ein bisschen als Lackmustest für den Bedarf. Angedacht sind Webinare und gemeindeweite KI-Pakete. In Vöhl-Herzhausen, da gibt es die Bäckerei Kaffee und das Café Rabe und es schließt nach 114 Jahren für immer. Ende 2025 ist Schluss mit Nuss- und Buchweizenbrot, mit Rosenbrötchen, Käsesahnetorte und vielen weiteren Köstlichkeiten. Im Juli erhielt Bäckermeister Frank Rabe noch eine Auszeichnung in Gold vom Deutschen Brotinstitut für seine Rosenbrötchen. Nun sitzen er und seine Frau Monika Schulte im Café und versuchen positiv in die Zukunft zu blicken. Das ist ein schwerer Weg, sagt der 57-Jährige, der sein ganzes Leben in der Bäckerei verbracht hat. Der maßgebliche Grund für die Entscheidung ist fehlendes Personal, das sagt Monika Schulte. Noch vor 15 Jahren arbeiteten mehr als 15 Menschen in Verkauf, Café und Backstube. Seit geraumer Zeit hielten sie und Frank Rabe den Betrieb alleine aufrecht, lediglich am Wochenende unterstützt von zwei Aushilfen. Wir finden einfach keine Leute, sagt Schulte. Früh aufstehen und an Wochenenden arbeiten schrecke viele ab. Man arbeite jeden Tag 12, 13 Stunden und sei gesundheitlich inzwischen angeschlagen, erklärt Rabe. Hinzu kämen stark gestiegene Kosten. Die Summen für Versicherungen und Strom seien nicht mehr zu tragen. Überbordende Bürokratie, der steigende Mindestlohn und gestiegene Rohstoffpreise tun dann ihr Übriges. Am 30. Dezember öffnet Café Rabe dann zum letzten Mal. Die Turmspitze der Stadtkirche in Bad Wildungen, die erstrahlt nach der Befreiung vom Gerüst im neuen Glanz. Wer sich die Mühe macht, mit einem Fernglas die Spitze anzuschauen, der könnte die neue Turmzieh bewundern. Sie strahlt wieder in alle Himmelsrichtungen, das berichtet der Kirchenvorstand. Es wurde viel gesägt, gehämmert und genagelt, viele Arbeiten bleiben jedoch verborgen. Architekt Holger Albrecht berichtete im Rahmen seiner öffentlichen Vorträge über das gewaltige Innenleben des Turms. Im Oktober bekam eine Gruppe des Kirchenvorstands die Gelegenheit, den Baufortschritt zu begutachten. In einer Zeitkapsel verewigten sie eine Tageszeitung, Euromünzen, eine Liste des aktuellen Kirchenvorstands und der neuen Kandidaten. In der Wetterfahne wurde neben der ursprünglichen Jahreszahl 1489 auch das aktuelle Jahr 2025 aufgenommen. Wir liegen gut in der Zeit, berichtete Albrecht. Im Oktober wurde der obere Turmbereich nämlich vollständig verschiefert, das Gerüst bis zum Turmumgang abgebaut. Die Zimmerleute setzten das Gebälk in Höhe der Glockenstube nun instand. Die Glocken mussten für einige Zeit ausgeschaltet werden. Die neuen Schalucken und Gitter für Vogelschutz schützen jetzt den Innenraum. Die Arbeiten sollen bis Ende Januar 26 fertiggestellt sein. Über den Einbau einer neuen Glockensteuerung und Turmbeleuchtung freut sich der Kirchenvorstand dann ganz besonders. Und das war's mit dem Blick zurück in die Woche. Was war wichtig? Wir kommen zum Thema im Fokus. Und das hat die vergangene Woche auch die Menschen ein wenig bewegt. Nun ist die Saison nicht mehr so aktuell fürs Fahrradfahren, aber im Kreistag waren die Green Trails in Nordhessen Thema. Ist es Traum für Biker oder der Albtraum für die Naturschützer? Also stell dir vor, 400 Kilometer Mountainbike Trails mitten in der Natur. Ein riesiges Netzwerk, das Familien, Hobbyfahrer und Profis verbindet. Und das alles kostenlos, das ganze Jahr über nutzbar. Klingt nach einem Traum für alle Radbegeisterten, oder? Doch während die einen schon in die Pedale treten, warnen andere zu viel Lärm, zu viel Beton, zu wenig Rücksicht auf die Natur. Willkommen zum Lokalpodcast und heute geht es eben um die Green Trails in Nordhessen. Wer profitiert, wer zahlt den Preis und was sagt die aktuelle Debatte? Zuerst, was sind die Green Trails? Die Green Trails sind kein gewöhnliches Radwegenetz. Es ist das größte Mountainbike-Projekt Europas, geplant mit 200 Kilometern neuen Trails und weiteren 200 Kilometern Verbindungswegen bis 2028. Dazu kommen nochmal 250 Kilometer bestehende Wege, die mit eingebunden werden. Insgesamt dann irgendwie um die 650 Kilometer Strecke durch Wälder, über Hügel und entlang von Seen führen. Von Korbach über Willingen bis zum Diemelsee. Die Idee stammt aus dem Jahr 2018, als der Landkreis Waldeck-Frankenberg nach neuen touristischen Attraktionen suche. Heute sind 14 Kommunen mit dabei und die Kosten, fast 20 Millionen Euro, finanziert durch EU-Fördergelder, das Land Hessen und die Kommunen selbst. Der Landkreis steuert jährlich noch 300.000 Euro bei, kein kleines Investment also. Doch was macht die Green Trails so besonders? Es sind keine klassischen Bikeparks, sondern naturnahe Strecken für alle Levels, von Familien mit Kindern bis zu ambitionierten Sportlern. Die Trails sind in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilt, auch wenn es keine offizielle Einstufung gibt. Die Herausforderung liegt dann im Gelände, mal flüssige Flow Trails, wie es heißt, mal technisch anspruchsvolle Passagen. Aktuell sind 4 Teilbereiche fertig. Bei Korbach, bei Willingen und bei Diemelsee. Insgesamt sind das ungefähr 50 Kilometer, die du jetzt befahren kannst. In Diemelstadt und Waldeck entstehen gerade neue Abschnitte, die 2025 eröffnet werden sollen. Und bis 2028 soll dann das gesamte Netz stehen, wenn alles nach Plan läuft. Okay, warum nicht alle begeistert sind? Nicht alle klatschen nämlich Beifall. Der NABU und der Bund kritisieren das Projekt seit Jahren. Und ihre Argumente sind nicht von Hand zu weisen. Der größte Vorwurf, die Natur leidet. Die Trails führen durch sensible Waldgebiete, in denen Tiere wie Rehe, Dachse oder seltene Vogelarten leben. Besonders in der Brutzeit im Frühjahr fürchten Naturschützer massive Störungen. Ein Radfahrer nähert sich viel schneller als ein Wanderer, sagt zum Beispiel Peter Koswig vom NABU Korbach. Und die Tiere hätten dann kaum Zeit zu flüchten. Hinzu kommt die direkte Zerstörung von Waldboden und Wurzeln durch den Bau der Trails. Zwar gibt es Ausgleichsflächen, also Gebiete, die geschont werden sollen, doch der NABU hält diese für unzureichend. Ausgleichsflächen funktionieren nur, wenn sie wirklich geschützt werden, so die Kritik. Aber selbst dann, ein zerstörter Wald ist nicht einfach zu ersetzen. Weiteres Problem, die Anreise. Die meisten Biker kommen mit dem Auto, oft auch von weit her. Das bedeutet mehr Verkehr, mehr Lärm, mehr CO2. Ein Widerspruch zum eigentlichen Anspruch der grünen Trails. Und dann ist da noch die Frage der Priorität. Der Landkreis hat vor 3 Jahren ein Alltagsradverkehrskonzept beschlossen, das den normalen Radverkehr fördern soll. Doch die Naturschützer fragen, warum fließen Millionen in Tourismusprojekte, während der Alltagsradverkehr hintansteht? Die Antwort der Verantwortlichen, man arbeite eng mit Naturschutzverbänden zusammen, die Trails würden nur nach strengen Auflagen gebaut und die Natur könne sich in den Ausgleichsflächen erholen. Doch die Skepsis bleibt, besonders weil der NABU erst spät in die Planung einbezogen wurde. So seine Aussage. Vollendete Tatsachen nannte es ein Vertreter bei einer Begehung mal am Eisenberg. Okay, Pro und Contra. Wer hat also recht? Was überwiegt? Chancen oder Risiken? Die Befürworter sehen in den Green Trails eine riesige Chance für die Region. Mehr Touristen bedeuten mehr Übernachtung, mehr Umsatz, für Gastronomie und Handel. Und die Trails bieten legale, sichere Strecken. Das könnte Wildfahrten im Wald reduzieren, die oft zu Konflikten mit Wanderern führen und vielleicht auch den Tieren. Die Kritiker fragen, um welchen Preis wollen wir das denn haben? Die Natur ist kein Spielplatz und die langfristigen Folgen für Tiere und Wald sind noch nicht absehbar. Dazu kommt die Sorge, dass das Projekt vor allem den Massentourismus dient und weniger den Einheimischen. Ein Kompromiss? Die Green Trails haben Öffnungszeiten. Sie dürfen nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang genutzt werden, um die Tiere zu schützen. Und es gibt klare Regeln für den Bau, etwa, dass keine neuen Wege durch besonders schützenswerte Gebiete führen dürfen. Ob das reicht, wird sich zeigen. Was kommt als nächstes? In den nächsten Monaten werden die Trails in Diemelstadt und Waldeck fertiggestellt. Und parallel läuft die Planung für weitere Strecken in Volkmarsen und anderen Kommunen. Bis 2028 soll dann das gesamte Netz stehen, wenn die Genehmigungen klappen und die Kritik nicht zu groß wird. Der NABU bleibt wachsam. Wir werden weiter genau hinschauen, sagt Peter Kosmich, und notfalls auch juristisch gegen Pläne vorgeben, die die Natur gefährden. Die Verantwortlichen der Green Trails betonen, dass man aus den ersten Bauabschnitten gelernt habe und künftig noch stärker auf Naturschutz achten wolle. Eins ist klar, die Green Trails werden Nordhessen verändern. Ob zum Guten oder zum Schlechten, darüber wird noch diskutiert werden müssen. Versteht, wer hier radelt, fährt durch eine der schönsten Landschaften Hessens und sollte sich bewusst sein, dass diese Landschaft auch schützenswert ist. Okay, was denkst du? Sind die Green Trails eine Bereicherung für Nordhessen, für Waldeck, fürs Waldecker Land, für Waldeck-Frankenberg oder sind die ein unnötiger Eingriff in die Natur? Hast du schon eine der Strecken ausprobiert? Schreib mir mal deine Meinung. Und wenn du mehr wissen willst, auf greentrails.de findest du alle Infos zu den Strecken und beim NABU Waldeck-Frankenberg, nabu-waldeck-frankenberg.de, kannst du nachlesen, was die Naturschützer dazu sagen. Das war's mit dem Thema im Fokus. Jetzt werfen wir einen Blick in den Redaktionskalender für diese Woche. Welche Themen stehen an? Über was berichten wir und was ist am Wochenende los? Die Klinikfusion in Korbach und Frankenberg, die steht an. Heute Abend bekommen wir dazu offizielle Infos. Thomas de Maizière ist hier im Begriff. Der kommt am Mittwoch nach Korbach. Wir haben ihn im Interview. Ansonsten steht klar der Advent vor der Tür. Im Kloster Flechtdorf ist Weihnachtsmarkt am Wochenende, in Radern, in Radlar, ergänzt durch passende Konzerte auf Burg Lichtenfels, St. Marien in Korbach, beim Co-Konzert in Reinhardshausen und in der Korbacher Nikolaikirche. Viel Spaß bei allem und vergesst die Besinnlichkeit bei all dem nicht. Alle detaillierten Infos zu diesem Termin und auch einen Nachbericht findest du wie immer in deiner WZ-Ausgabe, frühmorgens am Frühstückstisch oder schon am Tag vorher als E-Paper ab 20 Uhr. Und ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht, die kommt diesmal aus Korbach. Und es ist eine ganz süße Geste zum Fest. Mitglieder des Korbacher Imkervereins haben jetzt mehr als 200 Gläser Honig an die Korbacher Tafel gespendet. Wir danken den Imkern vielmals im Namen unserer Kunden. Es gibt viele, die das sehr zu schätzen wissen, erklärte Ursula Beisenherz, die heimische Delikatesse für die Tafel entgegennahm. Ab Anfang Dezember wird der Honig zusammen mit einem Paket Kaffee als Weihnachtsgeschenk an die Kunden verteilt. Rund 270 bedürftige Familien betreut die Korbacher Tafel und jede Familie soll zum Christfest ein Glas der besonderen Honigs erhalten. Vereinsvorsitzender Michael Böhm dankte im Namen des Vorstands allen Imkern des Korbacher Vereins für ihr Engagement. Sie stellten sowohl Gläser mit Frühtracht als auch aus der Sommerernte für die gute Sache zur Verfügung. Auch an die Tafel in Bad Aron geht dann noch eine großzügige Honigspende. Honig von heimischen Imkern ist was Besonderes, das verteilen wir nicht einfach so, betonte Beisenherz. Ein schönes Beispiel dafür, wie lokale Handwerkskunst und soziales Engagement zusammenkommen und Menschen in schwierigen Zeiten eine besondere Freude erbreiten. Und das war's mit dieser Folge. Gib mir meine Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich? Was brennt dir auf den Nägeln? Erzähl es mir und dann sprechen wir miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp, eine Sprachnachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify und YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.